Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duer und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Sagt Ihnen Recurved, Compound oder Deniere etwas? Ich kannte nur einen der Begriffe, aber mein heutiger Gast wusste sehr viel mehr. Herzlich willkommen, Stefanie Danesa. Stefanie, gab es eigentlich bei dir in der Familie schon irgendwelche Leute, die auch so künstlerisch veranlagt waren?
Ja, also das fing an bei meinem Opa. Der hat in der DDR freiberuflich Kamera- und Regiearbeit gemacht. Hat eigene Projekte gemacht, Dokumentationen, dann auf Anfrage von Parks, Museen, Städten, irgendwie so. Und auch mit Schülern Projekte gemacht. Und von dem habe ich so den Bezug zum Film gekriegt sozusagen. Und in den Sommerferien war ich immer bei meinen Großeltern und der hat mir dann immer Sachen erklärt, so wie die Einstellungsgrößen heißen und so. Und ich habe auch immer gesagt, ich will was lernen, du musst mit mir Unterricht machen und so. Und dann hatte ich durch ihn mit 10 das erste Mal eine Kamera in der Hand, saß mit ihm am Schnittpult und habe da genau die Sachen gelernt. Und dann war meine Mama auch künstlerisch veranlagt, hat Musik gemacht, hat getanzt als junges Mädchen, hatte mal ein Casting für einen Film kurz vorm Studium. Aber bei ihr war das leider so, dass das alles nicht so ganz geklappt hat. Also sie wollte gerne beruflich irgendwas in der Richtung machen, aber dann war das nicht so einfach. Dann haben Leute gesagt, ach nee, da brauchst du die Kontakte und das klappt nicht und so. Und dann ist sie einen eher konventionellen Weg gegangen. Aber wir haben auch ganz früh angefangen, Musik zusammen zu machen zum Beispiel.
Und hat sie dich an die Geige gebracht?
Sie hat mich, nee, das kam, also zuerst kam das Tanzen. Da hat sie, das weiß ich noch, da hat sie mich vom Kindergarten abgeholt und hat gesagt, komm mal mit, wir gehen mal wohin, ich zeig dir mal was. Und dann hat sie mich in einen Tanzverein mitgenommen mit 5 oder so. Und da habe ich dann angefangen zu tanzen, das war so das Erste. Und bei der Geige war es so, da habe ich Lord of the Dance gesehen und die zwei Geigerinnen. Und die eine hatte ja auch so blonde, lange Haare und ich saß da vom Fernsehen und war so, das will ich auch machen, das will ich auch können. Und dann kam, also ich komme ja aus einer Kleinstadt, aus Röbel, und da gab es eine Musikschule und dann fing gerade eine Geigenlehrerin an, dort zu unterrichten. Und genau, dann hat meine Mama gesagt, gut, da ist jetzt eine und jetzt kannst du das auch machen. Also sie hat immer alles unterstützt, wenn ich gesagt habe, das würde ich gerne machen, hat sie gesagt, ja komm, da gehen wir hin. Und so fing das mit der Geige dann an, mit 8. Genau.
Ist ja recht spät für Geige, oder? Geht das? Also, aber geht, oder hast du viel geübt? Wir hatten ja hier auch schon jemanden sitzen, der hat jeden Tag bis zu 4, 6 Stunden. Ich kann mir auf jeden Fall, als er 5 war, waren es glaube ich 4 Stunden irgendwas Absurdes und als er älter war, dann 6 Stunden geübt oder irgendwie.
Ja,
was.
Große Bewunderung.
Das war, hast du nicht gemacht.
Das war ich nicht, nein. Also mir fällt das schwer, so mich dann alleine mit dem Instrument hinzustellen. Also geübt habe ich wenig und dann auch immer sehr gezwungen. Wir hatten dann irgendwann ein Trio, Geigentrio.
Wer ist wir? Alle in deiner Familie? Oder?
Nein, nee, das nicht. Nee, von der Musikschule. Also noch ein anderes Mädchen und ein Junge. Und ich habe da mit großer Freude zweite und dritte Stimmen gespielt. Und dafür habe ich gerne geübt, weil es miteinander war.
Mhm. Bloß nicht alleine?
Nee.
Ganz alleine?
Nee.
Okay. Hast du denn Geschwister?
Nee.
Keine Geschwister.
Also ich habe eine Halbschwester, aber da ist nicht so wirklich ein Kontakt.
Aber da habt ihr nicht,
ich bin nicht mit Geschwistern aufgewachsen. Genau. Nee, wie gesagt, mit meiner Mama. Meine Mama hat Gitarre gespielt und dann haben wir gesungen. Und da habe ich dann manchmal so ein, mit der Geige so ein kleines Instrumental noch dazu gespielt oder so. Und wir sind auch aufgetreten. Und in der Schule war ich in der Irish Folk Gruppe. Da kam die Geige dann auch zum Einsatz. Also alles, was dann in der Gruppe oder in der Formation war, da war ich voll dabei, ja. Aber alleine üben, so, nee. Und auch diese Klassik-Sachen. Ich wollte ja Lord of the Dance spielen.
Wenn du gerne in Gruppen musizierst und nicht so gerne alleine, gibt es denn da irgendeine andere Musikgruppe, in der du jetzt musizierst?
Ja, also es gibt ein Duo. Ich schreibe eigene Songs und habe einen Gitarristen, mit dem wir die Songs zusammen erarbeiten. Und genau, also ich schreibe die Texte und komponiere quasi die Gesangsmelodie. Und er spielt dann dazu Gitarre, weil begleiten kann ich mich eben nicht mit der Geige, ne? Genau, das heißt, die Arrangements sind von ihm. Und genau, da sind wir im Moment immer noch dabei, unser Repertoire zu erarbeiten, die Songs umzusetzen, die Ideen, die ich da so habe.
Und du bist ja eigentlich nur Schauspielerin. Mhm. Wie kam es denn dazu, dass du dich mit jemandem zusammengetan hast, musikalisch? Also wir wissen ja, Geige war es ja jetzt ja auch nicht. Also gesungen hast du mit deiner Mutter. Aber wie kommt man dann dazu, mit jemandem zu sagen, ey, lass uns das mal probieren, ob wir zusammen...
Das war tatsächlich, also die Songs, ich habe schon immer Texte geschrieben. Der erste Song kam so 2018. Kam mir so ein Text und da wusste ich, das wird ein Lied. Und habe das dann auch mal mit einem Musiker zusammen erarbeitet im Open Air. Ich habe ja beim Piraten Open Air Theater gespielt, genau. Und da ist auch immer ein Musiker mit dabei. Und mit dem haben wir dann mal so ein erstes Demo für dieses Lied gemacht. Ich bin damit auch einmal bei so einer Benefizveranstaltung aufgetreten. Und danach kamen immer wieder mal so Inspirationen für Texte, wo ich wusste, das wird jetzt kein Gedicht, sondern ein Lied. Und ich hatte diese Melodien dann auch immer schon mal aufgenommen auf dem Handy und so, hatte aber nie wirklich jemanden, mit dem ich das zusammen musikalisch erarbeite. Und dann kam Corona. Ich war frisch in Hamburg. 2020 bin ich ja hergezogen und habe einfach, während nichts ging, versucht, das, was ich machen konnte, zu machen. Und habe dann eben im Raum Hamburg verschiedene Gitarristen angeschrieben und gefragt, hey, ich schreibe, ich bin Schauspielerin, hier ist meine Seite, hast du Bock? Und daraufhin meldete der sich zurück und dann haben wir angefangen, die Songs zu erarbeiten.
Wenn du so Texte schreibst, also du hast ja schon als Jugendliche ganz viele Texte geschrieben und du jetzt eben gerade gesagt hast, ich habe gemerkt, das wurde kein Gedicht, sondern es wurde ein Lied. Mhm. Wo ist denn da der Unterschied zwischen einem Gedicht und einem Lied? Also weil Lieder ja auch häufiger sich reimen und...
Ja.
Wo machst du da den Unterschied? Nicht jetzt wirklich fachlich, sondern wo entscheidest du, das ist ein Gedicht? Und die nächste Frage ist, wohin geht das Gedicht dann? Also beim Lied wissen wir ja jetzt, das wird verarbeitet mit dem Gitarristen, aber was passiert mit dem Gedicht? Kommt das in eine Schublade? Kommt das in ein Buch?
Die Gedichte liegen im Moment in einem Buch in der Schublade, ja.
Und nur von dir gelesen, von niemandem anders.
Von mir gelesen, mal bei Gelegenheit auch vorgelesen irgendwo. Ob das ein Lied oder ein Gedicht wird, ist so ein Gefühl. Und bei einem Lied ist es dann, glaube ich, kam einfach noch so ein Textteil mit dazu, der zum Beispiel rausfiel, verglichen mit dem Rest. Und wo ich dachte, ah, das wird eher so ein Refrain. Und dann kommt mir eine Melodie dazu und so. Also das ist nichts, wo ich jetzt... Ich schreibe dann den Text und dann entscheide ich das, sondern der Text kommt so, dann kommt noch eine Strophe und dann noch vielleicht was anderes. Und dann denke ich so, ah, Bridge, ah ja, ich glaube, das wird ein Lied.
Und in welchen Momenten kommen dir überhaupt Texte, sei es nun von Gedichten oder von Liedtexten? Auf dem Fahrrad, unter der Dusche, weiß ich nicht, wo passiert
ja,
das?
Ja, wenn...
Auf der Bühne?
Nee, da muss ich mich auf was anderes konzentrieren. Nee, wenn der Kopf frei ist tatsächlich. Auch kurz vorm Einschlafen.
Hast du immer was neben deinem Bett liegen, um aufschreiben zu können? Oder?
Ich habe dann das Handy ja da und da kann ich dann was reinsprechen oder aufschreiben, ja, genau.
Okay. Und wenn du das aber auf dem Handy hast, hast du alles auf dem Handy oder überträgst du das dann schriftlich in dieses Buch, was du in die Schublade legst?
Ich übertrage das dann auch. Also gerade bei Songs ist es dann auch... kommt das auf ein Blatt Papier und da wird ja auch noch dran gearbeitet, ne? Also da kommt dann noch was dazu, dann ändere ich vielleicht noch mal was und so. Also das wird schon immer auch handschriftlich übertragen. Aber gerade was so Melodien angeht, also wenn mir eine Melodie einfällt, weil man denkt ja immer so, ah, jemand schreibt was, naja, dann kann die Person das auch auswendig. Und das ist halt gar nicht so, sondern das kommt so zu mir und dann muss ich das schnell festhalten.
Sonst geht's wieder weg.
Sonst geht's wieder weg. Und dann muss ich es auch, wenn es dann da ist und wenn ich sage, okay, das Lied ist jetzt fertig, muss ich es üben. Und genauso auswendig lernen wie ein Fremdtext.
Okay, ja gut, klar. Weil man hat es zwar einmal gedacht, aber
genau.
Man hat ja dann irgendwie nicht so einen Loop drin, dass man es automatisch auswendig kann.
Ja.
Und bei diesem Gedichtsbuch, was du benutzt, ist das dann in Schönschrift? Also ist das so ein Buch, so meine Gedichte und dann da kommen nur die schönsten und besten reingeschrieben? Oder ist das so, du schreibst das dann da rein, aber dann kriffelst du hier nochmal rum und dann änderst du hier noch ein Wort und dann sind da Pfeile? Und also ist das so ein Workbook oder ist das ein Gedichtsbuch?
Das ist dann schon ein Gedichtsbuch. Also das Kritzeln findet vorher statt. Ich glaube, da habe ich auch noch Zettel irgendwo. Die fliegen so rum. Aber also wenn ich sage, okay, nee, so passt es jetzt für mich, dann kommt es erst in das Buch.
Du hast Bogenschießen mal als Turniersport betrieben und hast ja auch eine Trainer-C-Lizenz. Und wie kommt man dazu, Bogenschießen als Turniersport zu machen?
Ja, auch wieder meine Mama. Meine Mama hat das als Jugendliche gemacht, hat dann aufgehört und kam aber als Erwachsene wieder drauf. Ach Mensch, das war doch immer schön. Und hat dann, als ich so 8 war, hat sie angefangen, im Robinson-Club zu arbeiten in Görnlebin. Und zwar als Bogenschießanimateurin.
Es gibt eine Bogenschießanimateurin.
Ja, damals gab es das noch, dass für Bogenschießen jemand extra geholt wurde. Und
was bist du? Ich bin Bogenschießanimateurin.
Ja. Und da hatte sie Freitag und Sonntag frei und Samstag nicht. Und das Naheliegende für ein Schulkind war natürlich dann am Samstag mit ihr mitzufahren. Und da habe ich dann angefangen, regelmäßig zu schießen. Und sie hat sich dann sehr eingesetzt in Mecklenburg für die ganze Bogenschießszene. Da waren nicht so viele Schützen damals. Hat dann dort in Görnlebin einen Verein gegründet, hat Leute rangeholt, wir sind mit zu den Turnieren gefahren. Und sie hat sich da wirklich hoch dann noch gebildet, bis sie A-Trainerin war und war Landestrainerin in Mecklenburg-Vorpommern und ja, war sozusagen dann nicht nur meine Mama, sondern auch mein Coach.
Was hat sie denn beruflich gemacht dann?
Gelernt hat sie Diplom-Ökonom, hat da auch mal kurz drin gearbeitet, aber war dann auch vor allem mit mir zu Hause am Anfang. Und das war dann die Chance, die sich geboten hat. Und seitdem hat sie wirklich als Bogenschießtrainerin viele, viele Jahre freiberuflich gearbeitet.
Und du hast das dann tatsächlich so weit geführt, dass es zum Turniersport bei dir wurde?
Ja, genau.
Und dann bist du am Wochenende immer...
Genau, da sind wir am Wochenende wirklich quer durch Deutschland gefahren. Also es geht ja los mit Kreismeisterschaft, Landesmeisterschaft, wie man das eben kennt. Ne? Dann aber auch größere Regionalliga gab es dann und dann eben auch deutsche Meisterschaften. Und ich hatte dann auch meine Freunde, also eine Gruppe von Freunden dort in dem Sport und... Also allein in Mecklenburg, die Turniere waren immer wie Familientreffen, weil man alle kannten sich. Ne? Da gab es irgendwie damals 100 Schützen im Land, Bogenschützen. Und das war immer schön, sich zu sehen. Und mit den Leuten bin ich auch bis heute noch eng befreundet, ja.
Und das sind dann wahrscheinlich solche Sportbögen, richtig?
Genau.
Die sind ja auch nochmal, sehen nochmal anders aus. Sind so ein bisschen elastischer oder so? Oder
die Disziplin, schwerer? In der ich geschossen habe, ist Olympisch Recurve, also die olympische Disziplin. Und das sind diese, nennen sich Recurve Bögen, also die sind aus einem Mittelstück und den zwei Wurfarmen, die da reingesteckt oder festgeschraubt werden. Und der Wurfarm ist dann oben so zurückgeschwungen. Und deswegen heißen die Recurve. Und da ist so ziemlich viel Technik dran, aber nicht so viel wie bei einem Compoundbogen zum Beispiel. Das sind diese mit den Umlenkrollen. Da, ja, das ist schon sehr, ja. Also ein Recurve-Bogen.
Umlenkrollen?
Ja, oben und unten. Also es sind so kürzere Bögen, die haben Umlenkrollen und da ist richtig viel Zuggewicht dann auch drauf.
Ah, das ist dann schwieriger, die zu ziehen?
Ja, aber die haben auch mehr Speed und das ist dann wirklich sehr technisch und der Recurve-Bogen ist auch schon technisch. Also da braucht man schon auch 10 Minuten, um da alles aufzubauen und alles anzuschrauben, was da dran gehört und so. Aber nicht ganz so technisch, aber auch schon mehr als so ein Langbogen, wie man die eben kennt, ne? Die aus einem Stück Sehne drauf und dann geht man in den Wald. Genau.
Die wären dann nicht sehr technisch, aber auch schwer zu bedienen oder diese langen Bögen?
Das kommt drauf an.
Auf die Spannung wahrscheinlich.
Auf die Spannung, genau, auf das Holz, was verwendet wurde. Also auch die Recurve-Bögen gibt es in verschiedenen Stärken. Da können Kinder mitschießen. Ich habe ja auch damit angefangen mit 10. Und die kann man aber auch schön schwer machen dann für, weil man schießt ja teilweise bis auf 70 Meter.
Okay. Wie weit könnte man denn, also ich frage deswegen, ich lese ja manchmal ganz gerne so englische historische Bücher. Und da geht es ja vor allem darum, kommen da irgendwann die Bogenschützen im Mittelalter dazu. Und da wird ja auch beschrieben dann, wie schwer das war. Also die haben ein Leben lang trainiert eigentlich, damit sie diesen Bogen irgendwann schießen können, auch genügend Kraft haben, diese großen, schweren Jagdbögen zu benutzen und auch später für das Militär, dass die genug Wumms haben, diese Pfeile durch Rüstung zu gehen. Und darum stelle ich mir gerade vor, also wie das immer beschrieben wurde, finde ich das so spannend, wie das da immer beschrieben wurde in den Büchern, war das so nicht wie Robin Hood Filme, dieses und dann ziehe ich und dann eins und zwei und drei und drei Pfeile gleichzeitig und jeder trifft so ins Schwarze,
ja.
Sondern dass das ja wirklich echt körperlich auch anstrengend ist, wenn man das macht. Und das habe ich mich, darum frage ich da gerade so nach,
ja.
Ob das auch für dich als Sportlerin sehr anstrengend war.
Also man fängt mit leichtem Zuggewicht an und sollte sich da nicht, also die Muskulatur ja auch nicht zu sehr überlasten von Anfang an. Ne? Also es ging dann so Schritt für Schritt, wenn man merkt, ach, jetzt fällt es mir eigentlich leicht und ich kann da am Tag meine 200 Schuss easy machen, dann guckt man halt, ob es vielleicht sinnvoll wäre, mal ein bisschen höher zu gehen mit dem Gewicht. Aber im Idealfall nie so, dass man sich kaputt macht daran, weil da hat
man. Aber man bleibt doch immer sehr einseitig, oder? Oder wechselt man auch mal die Seite beim Schießen?
Theoretisch bleibt man sehr einseitig. Ich habe dann ja mit 16 mein letztes Turnier geschossen und dann auch mal eine Pause gemacht und aufgehört, weil ich da eine Blockade hatte tatsächlich. Und als ich später, ein paar Jahre später wieder angefangen habe, also und auch mittlerweile, wenn ich schieße, habe ich einen ganz anderen Ansatz, nämlich ich habe jetzt einen Bogen, der beidseitig benutzt werden kann. Ich gehe am liebsten alleine auf den Platz, mache die Auflage runter, also nur, dass ich nur die Scheibe habe ohne Ziel quasi. Also ich habe gar nicht mehr diesen Anspruch an ein Turnier, sondern wenn ich auf den Platz gehe, ist das für mich was sehr Meditatives und dann möchte ich auch links rum und rechts rum gleich viel Schuss gemacht haben, möchte irgendwie spüren, so wie fühlt sich das auf welcher Körperseite an und genau, also diesen Anspruch von früher habe ich da gar nicht mehr.
Ja gut, kann ich verstehen. Ich habe schon mal ein Bild von dir gesehen, da saßt du auf einem Pferd. Aber vom Pferd aus hast du noch kein Bogenschießen gemacht, oder?
Nee, das ist auch nochmal extra schwer. Das gibt's auch.
Ja, das ist
so Reiterbögen gibt's ja auch, genau. Aber ja, das ist eine krasse Disziplin. Also das finde ich auch sehr beeindruckend.
Und zwei Pfeile gleichzeitig hast du auch noch nicht abgeschossen? Geht das mit solchen Sportbögen überhaupt?
Das haben schon Leute ausprobiert, auf jeden Fall. Da passiert dann auch das, also der eine geht gerade raus und der andere geht runter, glaube ich, ist glaube ich das, was passiert. Ich habe es noch nicht ausprobiert, nee.
Also willst du mir erzählen, dass die Filme mich total anlügen, immer die ganze Zeit?
Ja. Nein, also das ist natürlich, ne, man hat dann so einen Spezialblick da drauf. Und bei manchen Sachen denkt man wirklich so, oh, hattet ihr nicht ein bisschen Geld übrig für einen Coach? Damit, also zum Beispiel Tribute von Panem, da sieht es sehr gut aus. Das ist ein Beispiel, was ich immer anführe, wo ich denke, ja, da haben sie ihr das gut beigebracht.
Da war ein Coach dran.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, das ist ja immer so spannend, wenn man Fachwissen besitzt für eine gewisse Disziplin und dann im Fernsehen Dinge sieht, kann man das manchmal oder meistens deutlich besser einordnen.
Total, ja. Ja, ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Ich finde, man muss da eine Balance finden zwischen, wie sehr meckere ich über etwas, nur weil ich jetzt Experte darin bin und wie sehr möchte ich vielleicht auch einfach die Geschichte erzählt bekommen. Ne? Also ja, kann da beide Seiten so ein bisschen verstehen.
Wie viel Bogentechnik muss echt sein?
Ja, genau.
Um den Film zu tragen.
Ja.
Verstehe. Du liest auch Hörbücher ein.
Mhm.
Könntest du eigentlich alleine nur vom Hörbücher einlesen leben? Ist sowas auch für Schauspielende auch tatsächlich ein Berufszweig, ein zweites Standbein?
Ich glaube ja. Für mich ist es im Moment tatsächlich das Sprechen an sich ein zweites Standbein. Also alleine davon könnte ich jetzt nicht leben, aber würde ich auch, glaube ich, nicht wollen, weil Theater spielen oder überhaupt spielen ist so die Nummer eins für mich. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die überwiegend sprechen oder auch Hörbücher einlesen.
Machst du immer eine gewisse Reihe von Hörbüchern oder bist du bei, weiß ich nicht, im Verlag, der dir immer wieder Bücher gibt? Also wie funktioniert das? Wie kommst du an deine Jobs da?
Genau, das ist ein Verlag vor allem, mit dem ich im Moment zusammenarbeite hier in Hamburg. Und die fragen mich dann an und also schlagen ja auch meine Stimmprobe zum Beispiel vor den Autoren und Autorinnen. Und wenn die dann sagen, oh ja, das kann ich mir gut vorstellen, dann fragen die mich an, ob ich Zeit habe, das zu machen. Und da habe ich jetzt im Moment zum Beispiel eine Küstenkrimi-Reihe, die ich lese. Und jetzt kommt auch was Neues, das geht dann so in Richtung Romantik.
Liest du auch manchmal dann Bücher ein, wo du selber denkst, oh, ist ja jetzt nicht so ganz mein Ding oder ist ja, ist das langweilig? oder packt es dich dann so, dass du, weiß ich auch nicht, es trotzdem spannend findest?
Ich glaube...
Oder ist es so ein Job, ist es so technisch, dass du es gar nicht wahrnimmst, den Inhalt richtig?
Nö, also wo ich immer große Freude dran habe, ist mir dann die Figuren zu gestalten. Also für mich ist der Job, die Geschichte zu erzählen und das irgendwie gut rüberzubringen. Und da gehe ich, glaube ich, auch spielerisch ran. Also wie ich mir die Personen vorstelle, wie reden die und so versuche ich das dann zu lesen.
Du veränderst dann auch ein bisschen deine Stimme, wenn du verschiedene Rollen liest?
Ein bisschen, ja, genau. Also ich gehe da nicht komplett ins Extrem, weil ich dann manchmal das Gefühl habe, wenn man so voll ins Extrem geht, kann man die Figur auch schnell ins Lächerliche ziehen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte ja meine Figuren ernst nehmen. Aber ich finde, ein bisschen abzusetzen, finde ich schon schön, um den Unterschied zu haben.
Und als Laie, wie kann man sich das vorstellen? Du kriegst das Buch digital oder Hardcover?
Digital.
Digital. Dann liest du dir das einmal durch, ganz.
Mhm.
Und was passiert dann? Also machst du die Aufnahmen alleine? Machst du die im Studio? Sind da Leute dabei, die dir irgendwie sagen, nee, so nicht? Also wie genau läuft so eine Session für so ein Hörbuch ab?
Ja, genau. Also ich kriege das Buch als PDF, lese es einmal durch, damit ich weiß, worum es geht. Dann gehe ich nochmal von vorne nach hinten durch. Also ich glaube, das macht auch jeder anders. Aber mein Weg ist so, dass ich dann beim zweiten Durchgehen mir die Figuren farbig markiere, damit ich direkt sehe, wer spricht. Und auch nochmal intensiver in die Geschichte einsteigen kann. Und dann, das mache ich, bevor die erste Session losgeht. Dann bin ich gut vorbereitet. Und dann gehe ich ins Studio und sitze dort mit einer Technikerin oder einem Techniker, die... Also, aber ich kann da im Prinzip machen, wie ich es mir gedacht habe. Also es gibt keine Regie. Und die Technikerin oder der Techniker greifen nur ein, wenn ich zum Beispiel ein Wort ausgelassen habe oder ein Wort falsch gelesen habe oder so. Dann unterbrechen die und sagen, ah, guck nochmal hier, da, so und so. Aber im Prinzip ist das mein eigenes kleines Projekt, könnte man sagen.
Und bekommst du dann direkt vom Verlag ein Feedback? Und dann sagen die, die Szene, könntest du die nochmal bitte anders sprechen? Oder nehmen die das eigentlich immer so, wie du es interpretiert hast?
Das nehmen die eigentlich immer so.
Ist ja auch super, oder?
Ja.
Ja, das also macht, ist auch also Teil ist, von dir.
Ja, dadurch, genau. Ne? Und das macht, also diese Sessions gehen immer so 4 Stunden. Also es erfordert auch eine hohe Konzentration und ist auch für die Stimme eine gute Arbeit, sage ich mal. Aber dafür sitze ich da und kann da wirklich mich voll auf die Geschichte einlassen und mich da reinfallen lassen und das so gestalten, wie ich es mir vorstelle.
In deiner Vita steht unter Sonstiges Commedia dell'arte.
Mhm.
Was genau ist das?
Das ist das Maskenspiel, was aus einer früheren Theaterform aus Italien kommt, wo man so diese klassischen Figuren hatte, die mit diesen Halbmasken gespielt haben, also die nur über die Augen gehen. Und der Mund war frei, das heißt, es war eine Maske, also eine überzeichnete Figur, aber es konnte gesprochen werden. Und das haben wir im Grundlagenunterricht ganz viel gemacht, im Schauspielstudium, weil unser Grundlagendozent da sehr drin war in diesem ganzen Thema mit Maskenspiel, mit Clownerie, Slapstick. Und das war super spannend, da zu spielen. Und wir haben da wirklich gespielt auch mit Neutralmasken, die gehen über das ganze Gesicht. Da wird nicht gesprochen. Und da haben wir Übungen und Improvisationen gemacht, wo es dann zum Beispiel darum geht, mehr in den Körper zu kommen, in den körperlichen Ausdruck, weil ich ja das Gesicht komplett nicht habe als Ausdrucksmittel. Und das war super spannend.
Okay. Ich hatte das mit den Masken wusste ich auch, aber ich wusste jetzt nicht genau, wieso das, also warum man das erwähnt.
Ja, weil es ja Stücke gibt, die sehr körperlich angelegt sind. Und dann sehen die Leute, sie hat Erfahrung mit körperlichem Spiel.
Wenn ich sage Emma und Wilson, dann sagst du?
Das ist mein erstes eigenes Theaterstück.
Und worum geht es ganz kurz in 3 Sätzen. Naja, gut, du kriegst auch vielleicht ein paar mehr.
Okay.
Worum geht es da?
Ich kann es ganz knapp. Es geht um ein Paar, Emma und Wilson. Wir lernen sie als Paar kennen. Aber er muss seinen Dienst auf See antreten. Also es ist, ich sag mal, im historischen Kontext verankert, ohne historisch korrekt sein zu wollen. Genau, wir sehen sie also bei ihrer Verabschiedung. Und daraufhin geht er auf die Reise. Sie bleibt erstmal dort. Und ja, dann erleben sie beide ihre Abenteuer, haben verschiedene Begegnungen und versuchen, sich wiederzufinden.
Finden sie sich wieder?
Das kann ich natürlich nicht verraten. Also tatsächlich ist gerade vor ein paar Tagen ein spannender Punkt passiert. Das Stück ist für mich eigentlich fertig. Es gibt auch einen Trailer dazu, den wir gedreht haben. Es hat mir aber ein ganz lieber Kollege Feedback gegeben nochmal zu dem Stück und hat so tolle Inspirationen mir gesagt, dass ich dachte, Mensch, also das Stück habe ich 2016 angefangen zu schreiben und 2018 so grob fertiggestellt. Und nachdem der das geschrieben hat, dachte ich mir, ich glaube, ich muss da noch mal ran. Also ich habe dann so Bock gekriegt, da noch mal dran weiterzuarbeiten. Deswegen kann es sein, dass das jetzt mal so die erste Vorlage war. Es wurde ja auch noch nicht gespielt. Wie gesagt, es gibt diesen Trailer. Aber die Uraufführung steht noch aus. Und ich habe da, glaube ich, Bock, mich auch noch mal dran zu setzen jetzt.
Wenn man jetzt so eine Jungautorin ist.
Also ich würde mich nicht als Jungautorin
bezeichnen. Altautorin?
Nee, das auch nicht.
Als Erstautorin?
Ja, okay.
Nee, warte mal, wir finden noch die richtige Bezeichnung. Als Gelegenheitsautorin? Das hört sich doch kacke an.
Das hört sich auch doof an, ja.
Wie soll ich dich gerne nennen? Was für eine Autorin bist du? Autorin?
Ich kann mich mit dem Begriff nicht so ganz identifizieren, glaube ich, weil...
Theaterschreiberin?
Muss man immer ein Wort für alles finden? Ja.
Wenn man in einem Podcast sitzt, leider ja. Weil wir könnten das jetzt auch pantomimisch, könntest du mir das zeigen, ja. Aber das wäre dann leider irgendwie schwierig für alle. Naja gut, also wir halten mal fest, du hast da was geschrieben.
Das klingt gut, das nehme ich.
Was sind denn für dich zum Beispiel die Schritte jetzt? Man möchte ja, Gedichte sind ja manchmal sehr privat und intim und die landen dann ja auch gerne mal in Schubladen, in Büchern. Und dann liest man mal was vor, oder veröffentlicht irgendwann ein Gedichtband. Aber so ein Theaterstück schreibt man ja eigentlich nicht nur für sich selbst, sondern das ist ja in der Regel so, dass man möchte, dass es nach draußen kommt. Wo liegen da die Herausforderungen für dich? Das an den Markt zu kriegen oder das überhaupt irgendwo ranzukriegen. Gegen welche Wände bist du schon gelaufen?
Ja.
Und welche Türen öffnen sich vielleicht manchmal? Also was gibt es da?
Also ich habe zum Beispiel das Stück bei Verlagen vorgestellt und da hat es noch nicht funktioniert, dass ein Verlag das aufnehmen wollte.
Bei Theaterverlagen?
Bei Theaterverlagen, ja. Ich glaube aber auch, das liegt daran, dass das Stück ist vielleicht nicht das, was aktuell so geschrieben wird. Also ich habe heutige Stücke gesehen, die jetzt gerade geschrieben wurden, die uraufgeführt wurden, wo ich dachte so, ja, das ist so, das geht in so eine tolle, spannende Richtung. Die Leute fangen an, eine Geschichte zu erzählen und brechen das dann komplett auf und das geht ins Absurde, wo man überhaupt nicht mit gerechnet hat und so. Und das finde ich total spannend. Und ich glaube, Emma und Wilson ist das nicht und ist auch leider nicht so relevant, dass man gerade sagt, diese Geschichte muss jetzt unbedingt erzählt werden oder so. Obwohl, ja, es ist natürlich meine Geschichte, die ich gerne erzählen möchte. Deswegen habe ich sie auch geschrieben. Aber deswegen diese Inspiration, wie gesagt, die von dem Kollegen da kürzlich kam, ist vielleicht wirklich was, wo ich sage, ja, ich will da nochmal rangehen und das nochmal auch persönlicher machen und aufbrechen und aus dem, ich sag mal, vielleicht etwas Braven, wie es jetzt gerade ist, rausholen. Genau, und dann ist auch noch eine Herausforderung für mich, klar, kann ich das irgendwo auf irgendeine Bühne bringen mit Leuten, die ich kenne, die mich mögen und die da Bock drauf haben. Aber mein anderer Anspruch ist, wenn ich das wirklich als Produktion mal mache, möchte ich das in einem Rahmen machen. Also ich möchte meine Leute gescheit bezahlen. Und ich möchte es auch in einem Rahmen machen, wo es vielleicht ein Publikum gibt an einer Bühne oder wo ich weiß, das wird dann auch gesehen, weil das Stück ist ja für 2 Personen geschrieben, die dann immer hin und her wechseln in den Rollen. Das heißt, es wird sehr aufwendig, das zu proben. Es wird eine tolle spielerische Herausforderung für diese zwei Personen, die das dann spielen. Es muss die Bühne erstmal gebaut werden, Kostüme müssen besorgt werden, es wird Fechtchoreografien geben. Das heißt, das sind alles Sachen, da möchte ich 6 Wochen wirklich entspannt in einem Haus Zeit haben, das zu proben. Ich möchte das nicht so, ja, wir treffen uns einmal die Woche für 2 Stunden. Nee, also da habe ich dann einen Anspruch, dass ich sage, dann mache ich es lieber erstmal nicht. Und wenn es erst in 10 Jahren was wird, dann kann ich vielleicht die Emma nicht mehr spielen, dann führe ich halt Regie oder so. Aber dafür mache ich es dann richtig.
Wieso hast du das überhaupt geschrieben? Also was sozusagen möchtest du damit transportieren? Was möchtest du dem Publikum mitgeben? Was ist sozusagen, wofür brennst du bei diesem Stück?
Also die Ursprungsidee war erstmal wieder so ein Funke, der da zu mir kam über ein Album, was ich gehört habe. Und das habe ich dann so als Zündung genommen für das Stück. Und was ich daran total interessant finde, ist eben wirklich diese zwischenmenschliche Begegnung, diese, ja, für mich ist das auch so ein bisschen diese Beziehung, die so durchexerziert wird in verschiedenen Situationen, weil am Ende begegnen sie sich ja immer wieder selbst, weil es immer wieder der gleiche Spieler, die gleiche Spielerin sind. Und so, was kann Beziehung alles sein? Wie kann eine Beziehung sein? Wie geht man miteinander um? Das finde ich halt total interessant und das steckt da auch drin.
Mit wem würdest du eigentlich gerne nochmal zusammenspielen? Gibt es da irgendwie eine Frau oder einen Mann, wo du sagst, oh, mit denen auf der Bühne oder vor der Kamera stehen, das wäre so, das wäre so toll.
Also von diesen beiden Ensembles hier muss ich wirklich sagen, alle.
Ich dachte eigentlich irgendjemand anders. Also, nee, ich dachte sowas wie, weiß nicht. Marlon Brando lebt ja jetzt nicht mehr, aber
ach so,
so ganz, jemand ja. Ganz Entferntes.
Ach so.
Nein, um Gottes Willen, von denen aus, das wäre jetzt. Wen magst du denn aus den beiden Ensembles am besten?
Nee, aber also, das ist tatsächlich so, dass ich mit denen immer wieder zusammenarbeiten würde, weil also wirklich beide Produktionen hier waren immer total tolle Ensembles und super Atmosphäre.
Ja, Jessica Ginkel und du, euch hört man ja auch meilenweit.
Gackern
in eurer Garderobe, dass ihr richtig viel Spaß habt die ganze Zeit. Das glaube ich dir aufs Wort. Und bei Vorhang auf für Cyrano war ja auch immer Bombenstimmung da unten.
Ja,
es war ja auch ein kleiner Hühnerstall.
Wirklich, ja.
Es hat sehr viel Spaß gemacht, beides. Nee, ich meine jemanden so richtig, du darfst dir wünschen, es dürfte auch jemand Fremdsprachiges sein.
Ja, unbedingt, auf jeden Fall.
Oh, also, wen denn?
David Tennant finde ich einfach großartig.
Oh Gott, wer ist
das? Oh Gott, nein, Spaß. der hat einen Doktor gespielt bei Doctor Who zum Beispiel und ich habe mir dann ganz viele Sachen...
Habe ich nicht gesehen.
Ah, Stephen Moffat schreibt doch Doctor Who. also den finde ich, der hat eine Spielfreude, die ich unfassbar finde. Aber so grundsätzlich muss ich sagen, ich finde das immer schwer zu sagen, weil klar gibt's Leute, die sehe ich und die bewundere ich und finde ich toll. Gibt's einige. Aber ich weiß ja nicht, wie die so sind. Und was für mich immer schön und auch wichtig ist, ist, dass ich irgendwie mit jemandem arbeite, dass man miteinander spielt, dass ja die Stimmung irgendwie so in einer guten Spielfreude halt wirklich miteinander ist. Und das weiß ich ja nicht, ob das so ist. Also, dass wir dann wirklich so ein Interesse, Betty Gilpin, ja, finde ich super. Klar hätte ich Lust, mal mit der zu arbeiten, mal gucken, wie ist die so drauf, ne? Also wie ist das mit ihr?
Aber das klingt ja auch so, als hättest du schon andere Erfahrungen gemacht. Wenn du sagst, dass du sehr viel Wert darauf legst und es dir wichtig ist, dass die Chemie gut ist und dass man ein gutes Miteinander hat, dann dürfte ja deine, ja, sagen wir mal, die Blauäugigkeit verloren gegangen sein schon, dass mit allen das immer ganz toll und gut läuft, mit denen man zusammenarbeitet.
Ja, ich glaube, das geht allen in dem Beruf so. Es gibt ja auch immer Leute, mit denen kommt man vielleicht nicht so klar. Es ist ja eine sehr intensive Zeit, die man in der Produktion miteinander verbringt. Und ja, ich habe das sehr zu schätzen gelernt, wenn ich sehr gerne hingehe. Und klar gibt's, also ja, dann gibt's irgendwelche Machtspielchen, also wo man irgendwie merkt, was ist das hier für ein Kontakt, ne? Und wo Sachen dann anstrengend werden und so. Und da bin ich immer sehr froh und dankbar, wenn das nicht so ist. Und das war hier zum Beispiel bei der Mordsfreundin auch von Anfang an so, hat man gemerkt, keiner will hier Stress und Drama. Alle sind dafür da, dass wir miteinander was Schönes da auf die Bühne stellen, was die Leute erfreut und zum Lachen bringt jeden Abend. Und das ist schöner verbrachte Lebenszeit.
Macht ihr Denieren-Scherze? Habt ihr da schon drüber gesprochen?
Da haben wir schon drüber gesprochen. Meine Antwort dazu war, ich werde, glaube ich, keine machen, weil ich ja auch, meine Szenen sind ja recht knapp. Da gibt es gar nicht so viel, wo ich mich da groß ausbreiten könnte. Es gibt sehr schöne, es gibt wirklich schöne, niedliche Sachen. Also zum Beispiel, ich war ja im Festengagement am Theater an der Rott, wir haben Weihnachtsmärchen gespielt und da haben wir Die Schöne und das Biest gespielt und es gab diesen Moment, wo ich als Belle in den Spiegel geschaut habe und dann haben sie von hinten das Licht angemacht und da stand die Technikerin mit der Silhouette, stand da drin mit so einem Hut und so einem Kleid, das sie sich schnell übergeworfen hat und guckte so in die Ferne und der Blick schweift und ich habe dann sie, oh, Maman, eben kurz meine Mama gesehen. Und in der Derniere stand ein anderer Kollege drin, ein jüngerer Technikerkollege mit einer furchtbar schlechten Blondhaarperücke und guckte mich intensiv an und ich stand davor mit dem Rücken zum Publikum und so, und das war zum Beispiel einer, den fand ich sehr gut. Also es gibt wirklich, wirklich süße Sachen, wenn man dann dafür sorgt, dass es das Publikum nicht unbedingt merkt und vielleicht nur so ein kleiner süßer Gag für die Kollegen, dann finde ich das schon sehr nett und charmant. Bin da aber auch ein bisschen lachgefährdet tatsächlich.
Das heißt ja immer, der Scherz, das Publikum darf es eigentlich nicht so wirklich mitkriegen. Darum ist es auch eigentlich vom Publikum immer gut, wenn die das Stück vorher schon mal gesehen haben, weil dann kriegt man es mit. Also wenn man das Stück vorher gesehen hat, kriegt man den Jernscherze immer mit, aber man muss das meistens vorher schon mal gesehen haben, damit man das merkt. Und die eiserne Regel, es darf das Stück nicht unterbrechen.
Ja.
Das ist ja diese zwei Regeln, ne, quasi gibt es ja, es darf nicht das Stück verändern und es darf aber auch nicht dazu kommen, dass man das Stück unterbricht.
Genau.
Also gern gesehen sind ja andere Frisuren. Das wiederum könntest du tatsächlich machen?
Ja.
Es gibt. Da muss ich mir bei Eingebildeter Kranker mit Walter Plate. Da gab es einen, ich habe jetzt seinen Namen leider vergessen, der kam dann raus, der hat den Arzt gespielt und der hat dann sich die Haare als Irokesenhaare so hochgehen lassen. Und die kam raus und es hat die fast alle zerlegt auf der Bühne, ne? Weil er sah so bescheuert aus. Und ist halt total ernst geblieben, weil er hat, das hat sich ja nichts verändert bei ihm.
Wusste, ne? Es, ja, ja.
Und der Rest, wirklich, die haben, also Gott sei Dank alles Vollprofis, ne? Aber das war, mich hat's richtig zerlegt im Publikum.
Ja.
Also, genau. Aber sowas ist so, dass, ne, dass die Leute es nicht wirklich merken, höchstens denken, ist aber komisch.
Genau, aber, genau, ja. Ich habe aber auch schon das andere, komplett andere Extrembeispiel erlebt. Das war beim Open-Air-Theater. Da wird die letzte Vorstellung tatsächlich auch als Comedy-Vorstellung verkauft. Da kommen die Leute, die ist immer ausgebucht, auch schon 2 Wochen nach der Premiere so ungefähr. Und da kommen die Leute extra hin, weil sie wissen, das ist im Prinzip eine andere Show. Und da wird auch eine Woche davor oder sogar noch früher werden Proben dafür angesetzt. Da werden Szenen komplett umgeschrieben. Da kommen dann plötzlich Leute statt mit einem Pferd, mit einem Motorrad auf die Bühne gefahren. Also das ist so eine riesen Freilichtbühne mit Sand und Wasser und da fahren Schiffe und Pferde und Kutschen und so. Und da wird wirklich einiges komplett umgestellt und wie gesagt extra dafür geprobt. Das gibt's, sowas gibt's auch, ist aber die Seltenheit.
Gut, also ich wünsche dir dann in 2 Wochen eine wunderbare Deniere, die dich nicht zerlegt. Und ich wünsche dir, dass Emma und Wilson sich so weit entwickelt, dass du bereit bist, das dann irgendwo aufzuführen. Wer weiß, vielleicht bei uns, wer weiß.
Vielleicht, ja.
Und dass du dann ganz glücklich sein kannst mit dem, was du erlebt und erarbeitet hast. Lieben Dank fürs Gespräch.
Danke dir.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.